Nordisch gleich. Der Podcast zu Feminismus und Gleichberechtigung aus Schleswig-Holstein. Ich bin Wiebke Tischler und Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Kenninghusen im Kreis Steinburg. Mit diesem Podcast gehe ich mit meinen Gästen im Dialog neue Wege in der Öffentlichkeitsarbeit und teile mit euch Informationen zu Feminismus und Gleichberechtigung.
Ja, hallo und willkommen zur dritten Folge Nordisch gleich. Heute habe ich zwei Gäste gleichzeitig, Juliane Hoffmann und Gabi Wegner, beide vom DGB, vom Deutschen Gewerkschaftsbund Nord, aus unterschiedlichen Regionen. Moin an euch beide.
Moin.
Moin.
Und noch ein Novum heute, wir zeichnen das Ganze per App auf. Und ich bin gespannt, wie das wird und ob die Qualität genauso gut ist wie mit dem Aufnahmegerät. Ja, DGB, Deutscher Gewerkschaftsbund, ihr kommt aus unterschiedlichen Regionen. Juliane aus der Region Südost und Gabi aus der Region Nordwest. Erstmal überhaupt DGB, ich bin ja Mitglied in der Verdi. Gabi, was hat denn mit mir der DGB zu tun? Weil die Verdi ist doch meine Gewerkschaft, die für mich zuständig ist.
Das ist auch so. Ich bin auch Mitglied in der Verdi. Der Unterschied zwischen dem DGB und den Einzelgewerkschaften ist einfach, dass der DGB die Dachorganisation ist, unter der sich sozusagen seine Mitgliedsgewerkschaften wiederfinden. Das sind 8 Gewerkschaften im Augenblick. Die Verdi, die IG Metall, die GEW, die GDP, die IG Bau, die IG BCE, die EVG, und jetzt habe ich wieder eine vergesse ich immer, aber wir haben sozusagen 8 Gewerkschaften und wir sind die, also der DGB vertritt die Gewerkschaften gegenüber der Politik oft nach außen, insbesondere auf der Bundesebene. Und bei uns, runtergebrochen auf unsere Regionen, sind wir diejenigen, die die koordinierenden Funktionen haben und aber eng mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten. Das gibt ganz viele Überschneidungen, wo wir immer Sachen gemeinsam machen.
Also quasi eine Vernetzung, ein Zusammenschluss der Gewerkschaften, um die Kraft zu bündeln.
Genau, aber man kann eben nicht, und das ist der entscheidende Unterschied, man kann nicht Mitglied als Einzelperson beim DGB sein, sondern man ist bei einer Gewerkschaft als Einzelperson Mitglied. Und wir als DGB haben quasi 8 Mitglieder, nämlich unsere Gewerkschaften.
Das ist auch überschaubar.
Ja, ne?
Juliane, die DGB Region Südost, Schleswig-Holstein Südost, über welches Gebiet erstreckt die sich?
Also die Region Schleswig-Holstein Südost erstreckt sich von Helgoland bis Fehmarn, tatsächlich auch 2 Inseln. Das ist der komplette westlich-nordöstliche Kranz von Hamburg, also es sind insgesamt 6 Kreise und als politischer Arm der Gewerkschaften, so wie Gabi das auch gerade erklärt hat, sind wir ehrenamtlich strukturiert in den jeweiligen 6 Kreisen und unsere Kolleginnen und Kollegen sind die Vertreter der jeweiligen 8 Gewerkschaften plus Senioren, Jugend und Frauen und vertreten eben da auf kommunaler Ebene die Interessen der Arbeitnehmerinnen, der Arbeitnehmer und die Interessen der Gewerkschaften.
Und Gabi, die Region Nordwest?
Die Region Nordwest ist, wie es sich schon anhört, sozusagen der komplette Nordwesten von Schleswig-Holstein. Beginnt mit dem Kreis Schleswig-Flensburg. Dann kommt die Stadt Flensburg, da sitzt auch unser Büro. Also wir arbeiten von Flensburg aus und dann die Kreise Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg. Quasi bis an die Grenze zur Region von Juliane. Wir sind über die Kreise Segeberg und Steinburg stoßen unsere Regionen aneinander.
Und ihr beide seid die, nennt sich das Regionalgesellschafterin oder Regionsgesellschaft?
Wie nennt sich das? Sind die sogenannten Regionsgeschäftsführerinnen und unsere Aufgaben, die wir da machen, ist tatsächlich, also das, was ich eben im Großen erzählt habe, ist es dann eben auch tatsächlich in der Region, dass wir wir organisieren zum einen die ehrenamtliche Arbeit in den einzelnen Kreisen oder Stadtverbänden und wir arbeiten eng mit den Gewerkschaften vor Ort zusammen, machen gemeinsame Aktionen oder kleine Kampagnen. Und der DGB ist natürlich auch auf Regionsebene dafür verantwortlich, die Kampagnen, die wir auf Bundesebene, also oder die der DGB auf Bundesebene erarbeitet hat, bis in die kleinste Ebene herunter umzusetzen und mit Leben zu füllen. Das ist auch wichtig.
Juliane, was können das für Kampagnen sein? Spontan fällt mir natürlich ein, 1. Mai oder Streik, Demo, mehr Lohn, ne? Unsere Tarifverhandlungen. Was kann das noch sein?
Also wir haben ja verschiedene Ebenen. Ne? Wir haben ja vom Bund, Land und Regionsebenen. Und wenn wir auf die Bundesebene schauen, dann ist es eines der berühmten Themen und auch der jahrelangen Begleitung über die örtliche Kampagnen und auch Gespräche mit den Mitgliedern des Bundestages war natürlich das Thema Mindestlohn. Das ist so eines der Themen, die wir in den letzten Jahren wirklich auch begleitet haben, bis im 2015 der Mindestlohn jetzt dann in gesetzlich auch kam. Wir haben aber auch Länderauseinandersetzungen und Kampagnen. Das große Thema, was wir mit Buchholz hatten, war das Tariftreue-Vergabegesetz, was ja durch die Koalition dann auch von der FDP forciert abgeschafft worden ist für das Land Schleswig-Holstein. Da haben wir natürlich auch in den regionalen Ebenen immer wieder auch die Gespräche mit den Politikerinnen und Politikern geführt. Und örtlich ist es natürlich dann immer sehr individuell. Da kommt es immer auf die Kreise drauf an, nicht nur auf die Regionen, sondern tatsächlich, da schauen wir ganz kleinteilig. Da schauen wir in die Kreise hinein, in die Städte, in die Kommunen hinein. Was gibt es da für Themen? Und da haben wir jetzt im Kreis Pinneberg auch Themen, also dass wir machen noch ein bisschen natürlich Lobbyarbeit. Wir gehen mit Parteivertreterinnen unterschiedlichster Couleur auch in Betriebe, damit sie dann natürlich auch die Auseinandersetzung mit den Betriebsräten und Betrieben haben können, zu schauen, was sind die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist uns wichtig, dass wir die Verknüpfung zwischen Politik und Arbeitnehmerinnen finden. Wir haben natürlich aber auch ganz klassisch Themen, wo wir auch regional arbeiten. Das sind dann Kommunalwahlen. Dass wir dann uns auch auseinandersetzen mit den Politikerinnen, die sich auch für die einzelnen Parteien aufstellen lassen und wir unsere Forderungen ihnen vortragen und da auch ein bisschen die Stimmung abhören und sagen, wie positionieren Sie sich als Person und aber auch, wie positioniert sich die Partei zu den Forderungen, die wir als DGB aufstellen vor Ort. Und in Pinneberg selber haben wir die in letzter Zeit und in den letzten Jahren die Themen Wohnen, Alters und Altersarmut als Themen forciert, weil das einfach im Kreis Pinneberg einfach ein großes Thema ist. Das gehört nach wie vor zum Speckgürtel von Hamburg. Der Wohnungsraum ist knapp, bezahlbarer Wohnungsraum, von dem wollen wir gar nicht sprechen. Und aber auch nach wie vor das Thema Altersarmut. Wir haben ganz viele Menschen im Kreis Pinneberg, die betroffen sind von Altersarmut. Natürlich forciert auch Frauen.
Ja, es ist ein weibliches Thema, ne? Altersarmut. Das müssen wir auch noch mal detaillierter in einen anderen Podcast legen, glaube ich. Das ist noch mal wichtig. Und Gabi, was habt ihr hier vor Ort, hier bei uns in der Region, im Kreis Steinburg? Was gibt es hier für?
Also hier im Kreis Steinburg ist, ich glaube, dass, also mal ab davon, bezahlbarer Wohnraum ist überall ein Problem. Mhm. Das ist, ich merke das ja selbst hier bei mir im Dorf, wie hier in den letzten Jahren allein die Preise für den Kauf von Immobilien angestiegen sind. Es gibt hier keinen bezahlbaren Wohnraum. Das kommt noch dazu. Wenn was gebaut wird, dann werden Eigentumswohnungen oder Häuser gebaut, aber es werden keine Mietwohnungen gebaut und es sind aber massiv Bedarfe da. Die Menschen werden älter, auch gerade irgendwie auf dem Land, möchten eigentlich gerne aus ihren großen Häusern raus und müssten dann, Stichwort geringe Renten, Frauen werden älter, sind Witwen, haben nicht so viel Geld zur Verfügung, möchten eigentlich eine Mietwohnung, kriegen sie nicht. Ist echt ein Problem. Also das ist auch tatsächlich überall auf dem Land schwierig. Ist auch bei uns da oben schwierig, aber hier im Kreis Steinburg ist eins der wesentlichen politischen Auseinandersetzungsfelder, wo sich auch der DGB einmischt und wo sich auch die Regionen oder nicht die Region, sondern der Kreisverband einmischt, das Thema Fleischproduktion und wie es aussieht in den Schlachthöfen. Mhm. Und wir hatten gerade gestern wieder eine kleine Videokonferenz zu genau diesem Thema. Wie sieht es aus in Kerlinghusen? Was ist jetzt? Weil ja im Prinzip hat sich ja angeblich alles geregelt damit, dass das jetzt irgendwie das Gesetz irgendwie so verändert worden ist mit Beginn des Januars, dass keine Leiharbeit mehr zulässig ist und die Menschen jetzt fest eingestellt werden müssen. Aber nichtsdestotrotz, und dann schließt sich nämlich wieder der Kreis, bleiben ganz andere Probleme. Also erstens werden sie immer noch schlecht bezahlt. Da, wo es Tarifverträge gab, sind die gekündigt worden. Die Leute, denen wird jetzt irgendwie ein Stundenlohn von 10,70 Euro angeboten oder so. Das ist auch nichts, was auskömmliche Bezahlung ist. Oder wenn man das dann langfristig denkt, was hinterher zu einer auskömmlichen Rente führt. Und hinzu kommt noch, dass die natürlich bisher alle untergebracht waren über Dritte in Wohnraum oder in irgendwelchen Zimmern und jetzt übergeführt werden müssen in normales Wohnen. Und da kommt, da stellen sich zurzeit noch ganz viele Fragen. Also hier in Kerlinghusen ist es die Kaserne, wo noch viele von den rumänischen Kolleginnen und Kollegen sind und wo jetzt die Frage ist, was wird aus denen? Was heißt das für das Wohnen? Ich habe gestern ein Beispiel gehört, ich meine, das war auch aus Kerlinghusen, wo Menschen dann in einer Vier-Zimmer-Wohnung untergebracht waren. In jedem Zimmer haben 3 bis 4 Leute gewohnt und jeder hat dafür 300 Euro Miete zu zahlen jeden Monat. Und das sind alles keine Luxuswohnungen. Ne? Die teilen sich alle ein Bad und eine Küche. Also da sind nach wie vor Fragen offen. Das sind Fragen, die letzten Endes wahrscheinlich auch noch mal an die örtliche Politik gestellt werden müssen, weil auch die ist in der Verantwortung, auch für Menschen, die wenig Geld haben, in dem Bereich bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen oder zumindest sich aktiv in die Verhandlungen einzubringen, wie das dann weitergehen kann. Also das ist ein großes Problem noch, alles rund ums Fleisch. Das wird auch noch eine Weile so bleiben, denke ich mal. Ist auch nicht da nur, aber also habe ich das konkret aus der Kerlinghusener Ecke gehört, dass es ganz besonders schwierig ist. Es ist aber oben in Husum oder in Flensburg auch nicht viel besser.
Aber da findet ja eine ganz gute Vernetzung der Akteurinnen.
Ja, es gibt ja da diesen runden Tisch und es gibt ganz viel Gemeinsamkeiten mit dem KDA, wo wir gemeinsame Sachen zusammen machen. Und wir haben uns gestern auch verabredet für weitere Aktionen und von daher denke ich mal, dass das irgendwie dieses Jahr auch noch mit einigen öffentlichen Aktionen verbunden sein wird.
Aber es hat ein bisschen was von Gleichstellungsarbeit, ne? Also ich muss ja einmal das Wort dickes Brett erwähnen pro Podcast,
habe ich mir vorgenommen. Also in meinem...
Dauert einfach alles.
Ja, es ist alles dicke Bretter, ne? Ich komme ja, klasse, ich bin ja erst seit Januar in diesem Job und komm aus der Sozialpolitik, war vorher beim DGB lange Jahre für Sozialpolitik zuständig und alles, was da ansteht, das hat ja viel mit Armut und viel mit auskömmlichem Leben zu tun und mit sozialer Gerechtigkeit. Das sind alles dicke Bretter, wo man wirklich ganz lange bohren musste oder immer noch bohren muss. Also und sich nach wie vor noch viel ändern muss, damit man das Ziel, was wir alle mal haben, nämlich eine gerechtere Gesellschaft, erreichen kann.
Ja, ja.
Das war jetzt ein bisschen zu viel auf einmal.
Nein, aber es ist ja so. Ja? Also das haben wir ja, das eint uns ja. Ne? Und wenn wir von Altersarmut sprechen, da haben wir ja große Schnittmengen auch in unserer Arbeit. Ne? Aber jetzt Gleichstellungsbeauftragte als DGB. Und diese dicken Bretter, die müssen wir einfach gemeinsam bebohren, sonst kommen wir da einfach nicht voran. Ja, ihr habt jedes Jahr zum 1. Mai ein Motto, habe ich gelesen. Und in diesem Jahr habt ihr das Motto Solidarität ist Zukunft. Juliane, was bedeutet das für euch? Was für Aktionen stecken dahinter? Was wollt ihr damit erreichen?
Also ich glaube, da würde ich noch mal gern bei dem Thema auch Gleichstellung bleiben wollen, weil wir ja auch mit dir jetzt diesen Podcast hier führen und auch noch mal konzentriert auf das Thema Gleichstellung. Wir sind ja auch schon über Altersarmut, ist eines der Themen im Kontext von Gleichstellung. Und wenn ich mir dann anschaue, Solidarität ist Zukunft, was heißt für mich Solidarität im Kontext der Gleichstellung, dann müssen wir einfach noch mal auch ein paar Zahlen auch nennen. Ne? Also wir haben immer noch 18% Lohnunterschied. Wir hatten neulich den Equal Pay Day jetzt im März. Ich will schon gar nicht sagen, also feiert ist ja was anderes. Ne? Also feiern tut man ja eigentlich was Positives, aber dass wir immer
feiern
noch...
Feiern wir erst am 1.1.
Feiern wir erst am 1.1., genau. Wenn er dann am 1.1. ist und nicht am 10. März. Wir müssen auch, glaube ich, debattieren und darüber diskutieren, was jetzt auch Corona im Kontext der Gleichstellung gemacht hat. Denn Corona ist ganz klar auch empirisch, die Hans-Böckler-Stiftung hat das auch niedergelegt, dass Corona auch wieder die alten Rollenmuster. Also wer hat sich dann, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen konnten oder in die Kita, wer hat sich um die Kinder gekümmert? Und die Hans-Böckler-Stiftung, ich habe es mal mitgebracht, zufolge geben 54% der befragten Frauen an, aber nur 12% der Männer haben sich um die Kinder gekümmert, überwiegend diesen Kinderbetreuungsanteil. Also auch da eine unglaubliche Ungleichheit. Auch verglichen im Vorjahr sind Frauen im April 2020 wesentlich häufiger arbeitslos gewesen oder geworden als Männer, auch jetzt hier in dieser Pandemiezeit. Und knapp 8000 Frauen sind auch im Kreis Pinneberg arbeitslos und damit stellen sie ungefähr die Hälfte der Arbeitslosen im Kreis. Also ich finde, wir brauchen mehr Solidarität und damit meine ich ganz konkret strukturelle Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Werte, Normen sowie aber auch Schutzmechanismen, die so gestaltet werden, dass Menschen unabhängig vom Geschlecht ihre Ziele und Wünsche verwirklichen können und zwar in jeder Phase ihres individuellen Lebens. Je nachdem, wo sie gerade stehen, wie alt sie sind und welchen Rahmenbedingungen sie sich wiederum bewegen. Also das wäre mir an konkreter Forderung, wenn ich darüber schaue, was ist Solidarität? Solidarität ist Zukunft im Kontext der Gleichstellung. Sind das meine Forderungen?
Ja, Corona ist ein Riesenfass. Ne? Der Rollback, wie der ja genannt wird, der reißt Lücken auf und wer bewährt sich jetzt in der Krise? Ne? Das sind die Männer, die zur Arbeit gehen, während die Frauen auf die Kinder aufpassen, erstmal ganz platt gesagt. Ne? So, und das sind natürlich dann auch diejenigen, die bei den nächsten Beförderungen dann vorne anstehen. Ne? Und warum sind die Frauen zu Hause? Weil sie weniger verdienen. Also wir kommen ja immer wieder, ne? Weil es sich einfach mehr lohnt, dass der Mann zur Arbeit geht, weil der einfach mehr mitbringt nach Hause. Also das ist auch ein immer wieder das wiederkehrendes Thema.
Da sind ja auch noch natürlich, das Thema ist natürlich sehr groß. Ne? Also, es wäre, glaube ich, falsch, wenn wir sagen würden, nur die Frauen sind von Corona betroffen. Also, wenn wir uns im Kurzarbeitergeld umschauen, dann sind es tatsächlich vermehrt die Männer, weil eben der ganze Industriesektor ganz stark betroffen ist von Kurzarbeit. Und dort arbeiten mehrheitlich Männer. Aber wenn wir uns die Fakten, also die Zahlen, die nackten Zahlen anschauen, dann ist es eben so, dass die Hälfte, zumindest im Kreis Pinneberg auch, die Hälfte der Arbeitslosen jetzt durch Corona eben Frauen. Ne? Also da müssen wir schauen. Und da auch wieder die Ungleichheit der Betroffenheit, das ist auch etwas, glaube ich, was Corona zutage bringt. Nicht nur die Ungleichheit von der Lebenswahrnehmung, von der Lebensgestaltung zu Corona. Es gibt, wir wissen, dass ungefähr nur 35-40% der Beschäftigten überhaupt nur die Möglichkeit haben, aufgrund ihrer Rahmenbedingungen, aufgrund ihrer Jobtätigkeit überhaupt ins Homeoffice zu gehen. Also auch da haben wir eine ganz große Ungleichheit. Wer kann überhaupt, wenn wir über Homeoffice-Regelungen sprechen, wen betrifft das überhaupt? Wer hat überhaupt die Möglichkeit? Also auch da schon Ungleichheiten. Und im Gleichstellungskontext, da fangen wir dann eben, wie gesagt, bei den Löhnen an, bei den Lohnunterschieden, bei den prekären Beschäftigungsverhältnissen, so wie wir sie auch nennen, aber auch natürlich die ganze Minijobs-Sequenz, ne, wo wir auch immer wieder, sitzen wir ja auch im gleichen Boot mit den Gleichstellungsbeauftragten der jeweiligen Kreise, dass wir sagen, wir brauchen auch Konzepte zur Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das ist auch eines der Instrumente. Und wenn wir natürlich, und da sind wir wieder bei der Anfangsfrage, was ist die Verknüpfung zwischen Gewerkschaften und dem DGB als politischer Arm, natürlich fließt dann das wieder in die Bundesdebatte ein, wenn eine FDP voranstößt und sagt, wir müssen die Minijobbegrenzung auf 600 und höher schrauben. Da sagen wir natürlich, nein, das ist genau das falsche Signal. Also genau, wir brauchen genau das andere. Ne? Wir brauchen Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und wir dürfen nicht über Verdienstgrenzen sprechen. Und da, so schließt sich dann der Kreis von der verörtlichen Betroffenheit zur Bundesebene und der politischen Auseinandersetzung dann.
Ich hatte vor ein paar Jahren eine Kampagne zum Thema Minijobs bei mir im Amt Kenning-Kusen. Und da ist auch klar geworden, wie weiblich tatsächlich auch die Minijobs sind. Das sind Zuverdienste, die die Frauen zum Familieneinkommen machen. Und gerade jetzt in Corona stelle ich mir vor, dass viele Minijobs einfach wegfallen, dass da ein ganz großer Teil des Familieneinkommens fehlt oder ein wichtiger Teil, nämlich der Zusatzteil. Wie schätzt ihr das ein, Gabi?
Ich denke mal auch, dass nicht ein großer Teil wegfällt, weil das einfach auch aus Branchen ist, die im Augenblick klassisch überhaupt nicht stattfinden, nämlich in der ganzen Gastronomie oder so. Das ist ja ein klassischer Minijob-Bereich und das findet nicht statt. Im Übrigen, das ist jetzt ein Nebeneffekt und hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun, aber dass diese Zuverdienstgeschichte über Minijobs, das ist im Übrigen was ich dann wiederum für einen anderen Podcast lohnen würde, was Rentnerinnen viel machen. Also genau. Wer seine Rente aufbessern will, kann das natürlich bis zur 450-Euro-Grenze, ohne dass ihm das angerechnet wird. Und es ist unfassbar. Wir haben im letzten Jahr hat der DGB einen Rentenreport für Schleswig-Holstein erarbeitet. Es ist unfassbar, wie viele Leute das dann tatsächlich nutzen. Ne? Also, und da sind natürlich überproportional Frauen beteiligt, weil deren Renten im Schnitt irgendwo, wenn sie dann voll gearbeitet haben, so im Schnitt bei so zwischen 600 und 800 Euro liegen. Aber vollgearbeitet haben ja ganz oft, oder haben die Frauen ja ganz oft nicht. Also, aber das ist jetzt nur ein Nebeneffekt gewesen.
Gearbeitet schon, nur nicht versichert.
Ja, ja. Ne? Ja, nee, genau. Aber nicht eben so, genau. Und dann, was natürlich das zusätzliche Problem jetzt noch in der Corona-Phase ist, ist, dass Frauen auch oft in diesen klassischen Branchen arbeiten, die jetzt über Monate komplett zugewiesen sind. Das ist nicht nur die Gastronomie und der Einzelhandel, das sind die Friseure gewesen. Und da fällt natürlich jede Menge Einkommen weg. Ne? Das ist ein echtes Problem, dass das ist so.
Und da weiß man ja. Tauchen die pausierten oder ausgesetzten Minijobs in irgendeiner Statistik auf?
Das weiß ich nicht. Weißt du das, Juliane?
Was meinst du konkret?
Also wenn ihr euch die Arbeitslohnzahlen anguckt, die du vorhin angesprochen hast, da sind ja die Minijobs ja nicht von betroffen. Nee, also die fallen einfach weg und tauchen auch nirgendwo, werden nirgendwo registriert oder erfasst, wie viele das sind. Oder kann man das schätzen?
Die gelten ja nicht wie reguläre Arbeitsverhältnisse, genau. Oder tauchen die in der Statistik
auf? Ja, also man nennt sie ja die geringfügig Beschäftigte. Die Minijobs in der Statistik, die werden aufgeführt tatsächlich. Das müsste man nochmal gesondert drauf führen, wie sich die Entwicklung der geringfügig Beschäftigten gestaltet hat. Das kann man nochmal nachgucken. Ja. Mhm. Wobei, auch da, Statistiken sind Statistiken. Ja. Und gerade die von der Agentur für Arbeit, ich will die damit jetzt nicht dementieren, sondern es ist eine Statistik und die kann auch die Wirklichkeit verzerren. Wenn ich nochmal sage, wir haben Kurzarbeitergeld und von diesem Kurzarbeitergeld, und das ist ja nicht einfach von mir dahergesagt, sondern das ist ja empirisch auch durch die Agentur für Arbeit Statistiken dargelegt, dass davon sehr wohl stark Männer betroffen sind, gerade im Industriesektor. Wir wissen aber auch, dass ganz viele von den Menschen, die jetzt von Kurzarbeit teilweise 100% betroffen sind, geringfügig, das dürfen sie ja, jetzt, während sie 100% Kurzarbeit sind, dürfen sie aber sehr wohl geringfügig, auf geringfügiger Beschäftigung, 450-Euro-Basis, irgendwo anders arbeiten. Und das passiert. Das heißt, wenn wir uns auf die statistische Darlegung nur beziehen, zu sagen, wie hat sich die geringfügige Beschäftigung entwickelt, ist sie für mich nach meiner Einschätzung nicht unbedingt, spiegelt sie nicht unbedingt das da, was wir wissen wollen. Mhm. Weil wir eine Verschiebung im Moment auch gerade haben in den geringfügig Beschäftigten. Die Frauen, da bin ich voll bei Gabi, die Frauen aus dem Gastronomiebereich, die haben gerade auch kurz, aber die fallen da raus. Gleichzeitig gehen aber ganz viele in 450-Euro-Jobs im Moment rein, aufgrund der Kurzarbeiterbetroffenheit.
Mhm. Na gut, das verzerrt natürlich dann die Realität.
Genau, und dann vielleicht nochmal ergänzend, weil die Frage nach Homeoffice auch auftauchte, das ist natürlich wirklich ein Problem. Homeoffice kann nur in bestimmten Branchen stattfinden, weil das ist klassisch der Bürobereich und der Dienstleistungsbereich, also was sofern das irgendwie eben nicht Lebensmittel und so ein Kram ist, aber ansonsten wird es ja schwierig und dann kann man eben kein Homeoffice machen. Von daher ist das, ich finde es wichtig, dass man das macht und ich finde es auch gut, wenn das so weit wie möglich irgendwie angeboten wird und Leute dann zu Hause bleiben können. Mit allen Problemen, die daraus resultieren, das ist nochmal ein extra Podcast wert, weil also Homeoffice ist ein weites Feld, insbesondere was völlig neue Belastungsfaktoren im Arbeitsschutz anbelangt. Ne? Das ist einfach so.
Ja, und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Homeoffice ist eben nicht gleich Homeoffice. Also wenn ich Homeoffice unter Normalbedingungen mache und zu Hause arbeite und die Kinder in der Schule sind, dann ist das okay, dann kann ich mich hier gut zurückziehen. Ja, wenn ich aber Homeoffice und Homeschooling miteinander verbinde, dann ist das schon etwas, was nicht nur an der Belastungsgrenze kratzt, sondern auch oft darüber hinausgeht.
Genau, haben wir selber erlebt irgendwie, als wir den ersten Lockdown hatten und wir aus der Bezirksverwaltung alle zu Hause geblieben sind, einige Kollegen und Kolleginnen dabei, die noch Kinder im schulpflichtigen Alter haben und die waren wirklich jenseits der Belastungsgrenze und haben dann irgendwann gesagt, wir wollen wenigstens einen Tag in der Woche ins Büro, damit wir mal ansatzweise arbeiten können.
Ja, ich sage inzwischen auch, ich gehe zur Erholung zur Arbeit.
Genau.
Endlich mal nur arbeiten.
Das habe ich schon oft gehört.
Und wir haben ja auch unterschiedliche Rechtsbegrifflichkeiten zum Homeoffice. Ne? Das uralte Wort ist ja Telearbeit.
Ja, genau.
Aus dem leitet sich das ja ab. Und jetzt haben wir Homeoffice, wir haben mobiles Arbeiten. Ich weiß gar nicht, was es noch für Begrifflichkeiten gibt. Da stecken aber tatsächlich, das ist nicht zu unterschätzen, das haben wir immer wieder mit unserem Rechtsschutz auch die Auseinandersetzung oder die Rückmeldung auch. Das wird, glaube ich, noch eine spannende und heiße Debatte. Gabi, da kannst du vielleicht sogar noch mal zwei Sätze mehr dazu sagen. Ich glaube, das wird noch mal eine spannende Diskussion werden. Wir haben natürlich unterschiedliche Regelungen, was auch gut ist, auch innerhalb der jeweiligen Betriebe. Wir haben ja die Rechtsmöglichkeit über sogenannte Betriebsvereinbarungen, das individuell für jeden Betrieb abschließen zu können durch unsere Betriebsratsstrukturen. Aber selbstverständlich gibt es und braucht es ja auch gesetzliche Regelungen, wo eine Betriebsvereinbarung nur noch besser sein kann, aber nicht drunter. Das ist ja die berühmte Rechtspyramide. Und da gibt es eben diese alte Gesetzeslage zur Telearbeit, aber wir haben eben mobiles Arbeiten und das ist das, was Gabi auch schon angesprochen hat. Da geht es sehr wohl um Arbeitsschutz, um Ausstattung der Arbeitsplätze zu Hause. Also unter welchen, wer ist verantwortlich für die Ausstattung der Arbeitsplätze? Wer generiert oder wer ist dafür zuständig und auch verantwortlich für die Einhaltung der Ergonomie am Arbeitsplatz, des Feuerschutzes und so weiter und so fort? Das haben wir in den Büroräumen alles geregelt. Wer ist Ersthelfer, dass man auch ein-, zweimal im Jahr Feuerübungen macht und so weiter. Und das ist betrieblich immer alles super, aber wenn wir das jetzt individualisieren, machen in die einzelnen Heime nach Hause, dann brauchen wir auch sicherlich da neue Regelungen. Und da bin ich schon mal gespannt. Das wird, glaube ich, auch eine gute und heiße Auseinandersetzung.
Das denke ich auch. Das wird auch noch eine Weile dauern, weil es ist ja in der Tat so, dass man, wenn man das Instrument auf Dauer nutzen möchte und ich denke mal, dass die Diskussion Homeoffice zu ermöglichen, auch auf Dauer, wenn es denn gewollt ist, eine ist, die bleiben wird, dann ist es aber tatsächlich wirklich notwendig, dass so Instrumente wie Gefährdungsbeurteilungen auch jeweils zu Hause gemacht werden vom Betrieb aus und sichergestellt wird, dass man eben nicht vom Küchentisch oder so wie ich heute hier vom Sofa aus am PC sitzt, sondern irgendwie einen ordentlichen Arbeitsplatz hat. Und im Augenblick ist das alles auf der Ebene, es nennt sich Homeoffice, und ist aber trotzdem alles auf der Ebene Vorläufigkeit und das ist jetzt nur in der großen Krise und nachher kommen eh alle wieder zurück. Und nichtsdestotrotz erfordert das auch jetzt schon eine Menge Sensibilität und eigentlich müsste man auch jetzt schon gucken, wo kann man die Leute unterstützen, die zu Hause sind und eben ihre Arbeit zwar von hier aus machen, aber es ist ja auch es ist ja ein anderes Arbeiten, das wissen wir ja alle selber irgendwie. Es ist ein isolierteres Arbeiten, es ist ein der Austausch ist ein ganz anderer, als wenn man gemeinsam irgendwo sitzt und auch das erfordert irgendwie mehr Konzentration, erfordert oder bringt mehr Belastungsfaktoren mit sich. Also das jetzt nur mal in aller Kürze.
Ich glaube, dass wir da alle im Ausprobieren sind. So, ja, ne? Dass wir auch gucken müssen, wenn wir jetzt ein abschließbares Büro mit eigenem Schreibtisch und mit einem Bürostuhl fordern, was mache ich dann mit denen, die vielleicht kleinere Wohnungen haben, wo das nicht möglich ist? Schließe ich dann Menschen aus davon, Homeoffice nutzen zu können? Also ich glaube, das hat so viele verschiedene Perspektiven, dieses Thema, dass wir jetzt erstmal ein bisschen in ein Ausprobieren gehen müssen und schauen, wo finden sich nachher alle gut wieder.
Ich meinte damit jetzt einfach nur, dass man von Arbeitgeberseite im Augenblick nicht losgehen kann und sagen, so, ihr geht jetzt ins Homeoffice und alles andere interessiert mich nicht, Hauptsache die Ergebnisse stimmen, weil also auch jetzt ist schon Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Das ist das, was mir wichtig war.
Und aus dem Gleichstellungsaspekt nochmal heraus, ne, also wir wissen, dass die Rollenverteilung eben tatsächlich eher frauenlastig ist. Und wenn wir dann auch über Homeoffice und Erreichbarkeiten sprechen, dann müssen wir da auch klar, ne, wenn dann die Frauen sich um die Kinder pflegen, essen, kochen, Wäsche waschen und aber gleichzeitig arbeiten, dann, also wir können ja nicht die Rollenverteilungen innerhalb der jeweiligen Familien in dem Sinne direkt beeinflussen. Ich finde, da braucht es auch einen gewissen Freiraum der jeweiligen Familien. Aber wir können Regelungen vielleicht schaffen, Grundregeln schaffen, die versuchen, eine einigermaßen gleichberechtigte Erreichbarkeit für Mann und Frau, wenn vielleicht auch beide zu Hause arbeiten. Und dann kann man schauen, wer ist wann wie erreichbar, wer muss erreichbar sein, zu welchen Zeiten. Und dadurch, glaube ich, entstehen auch Automatismen innerhalb der Familien, die vielleicht auch nochmal in der Rollenverteilung Spielraum finden können.
Und da wird das liegt ja auch in der familiäre Diskussion an, ne?
Ja.
So. Ich mache jetzt eine Podcast-Aufzeichnung, du musst dich um die Kinder kümmern. Also wie spricht man sich ab? Man muss miteinander im Dialog sein und gut kommunizieren. Das ist ja oft die Grundlage für ganz viele Dinge.
Ja.
Nun hoffen wir aber mal, dass Corona irgendwann vorbei ist. Stellen wir uns mal vor, wir haben 2030 und es ist kein Corona mehr. Meine letzte Frage an euch, Gabi, was ist 2030 anders als heute? Eine Sache, was wünschst du dir? Was würde die Welt ein bisschen besser machen für dich?
Ich würde mir wünschen, und das ist aber was, das hat, glaube ich, gar nichts mit Corona als solchem zu tun, aber es ist was, was mir über die fast 20 Jahre, die ich jetzt beim DGB bin, immer wieder begegnet ist, wenn ich mit Menschen gesprochen habe. Ich würde mir einfach wünschen, dass den Menschen und den Beschäftigten klar wird, wie wichtig es ist, sich zu organisieren und für die eigenen Interessen sozusagen zu kämpfen. Und sich auf diese Art und Weise gemeinsam zu solidarisieren, weil dann hätten wir einen viel höheren Organisationsgrad in den Gewerkschaften, und wo viel Kraft in den Gewerkschaften ist, ist auch die Durchsetzung von besseren Arbeitsbedingungen, von besseren Löhnen und gerechteren Löhnen einfach viel besser umzusetzen. Und das wäre so ein Wunsch von mir, dass das irgendwann mal möglich ist.
Ja, bitte. Juliane, was hast du für eine Idee für uns fürs Jahr 2030?
Fürs Jahr 2030 mit dem Blick, dass Corona ein Brennglas ist und so die Schwachstellen in verschiedensten Lebenssituationen und auch gesellschaftlichen Kontexten aufzeigt, ist für mich, hat das ganz viel was damit zu tun mit dem Thema Haltung. Und für mich habe ich eine ganz klare Haltung, dass ich auch sage, niemand darf die Pandemie als Vorwand nehmen, um Demokratieverachtung, Verschwörungserzählungen, Antisemitismus oder auch Hass Gehör zu verschaffen. Wer gemeinsam auch mit den Rechtsradikalen auf die Straße geht, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, und da bin ich ganz klar demokratisch verteidigt eben nicht die Demokratie, sondern ergreift sie an. Und das wünsche ich mir für 2030, dass wir in unserer Haltung noch klarer uns positionieren und auch gemeinsam solidarisch zusammenhalten gegen diese Verschwörungstheorien, gegen diesen Hass und miteinander solidarisch sind.
Ja, danke schön. Ja, Solidarität ist, glaube ich, sowieso das Gebot der Stunde. Von daher passt euer Jahresmotto ja auch ganz wunderbar ins Jahr 2021.
Ja.
Ja, liebe Gabi, liebe Juliane, ich danke euch sehr, dass ihr heute die dritten Podcast mit mir gemeinsam gemacht habt. Ich hoffe, es hat euch auch ein wenig Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns ja in irgendeiner Form. Wir werden es sehen. Wir wissen es noch nicht, was die Auflagen bedeuten. Aber vielleicht sehen wir uns ja an den einzelnen 1. Mai Veranstaltungen in unseren Ortschaften. Unter Hygieneeinhaltung selbstverständlich. Und mal schauen, ob wir auf die Straße dürfen. Und dann sehen wir uns vielleicht, Wiebke hier auch und Gavi, dann am 1. Mai auf der Straße.
Genau.
Und dann hängen wir mindestens eine Fahne aus dem Fenster.
Unbedingt.
Vielen herzlichen Dank.
Okay. Danke dir.
Das war Nordisch Gleich, der Podcast zu Feminismus und Gleichberechtigung aus Schleswig-Holstein mit Wiebke Tischler. Links und Informationen zu dem heutigen Thema findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne, wenn ihr Anregungen für weitere Themen habt oder mir eine Rückmeldung geben möchtet. Ich freue mich total, wenn euch meine Sendung gefällt und ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Also liken, kommentieren und verlinken. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.